gibt Fragen und Themen rund um die Elternvertretung, die zu den Dauerbrennern gehören und über die ich heute mal hinter Mikrofon sprechen möchte. Vielleicht hattest du auf das Amt von Anfang an Lust. Vielleicht hast du dich auch einfach gemeldet, weil es ja irgendjemand machen musste. Vielleicht überlegst du noch, ob du dich beim nächsten Elternamt um das Amt bewirbst und bist deshalb auf diesen Podcast gestoßen. Egal, was der Grund war, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Mein Name ist Marco, ich bin seit 13 Jahren Elternvertreter, war und bin Gesamtelternvertreter an verschiedenen Berliner Schulen, davor in der Kita und habe auch in den Berliner Bezirks- und Landesgremien mitgearbeitet. Insofern gibt es in dieser Folge auch keinen Gast, der seine Expertise einbringt, sondern ich mache heute das erste Mal in meinem mittlerweile über 3 Jahre alten Podcaster-Dasein eine Folge alleine. Und ich bin gespannt drauf und wie du hörst, bin ich noch ein bisschen verschnupft, aber da müssen wir heute wohl durch. Warum brauchen Schulen Elternvertreterinnen und Elternvertreter? Das schulische Personal besteht aus vielen, vielen Expertinnen und Experten aus verschiedensten Bereichen. Fachwissen, Pädagogik, Didaktik, soziale Arbeit und vieles mehr. Was Schulen für ihre Arbeit darüber hinaus brauchen, engagierte Eltern als Expertinnen und Experten ihrer eigenen familiären Lebensumstände und Perspektiven. Klingt jetzt ein bisschen gestelzt, aber ich formuliere es nochmal anders. In welchen Kiezen und sozialen Verhältnissen Familien leben und mit welchem finanziellen Background Eltern ausgestattet sind, wirkt sich massiv auf ihre Kinder und damit auch auf das schulische Leben aus. Und diese Lebensumstände, das wissen wir alle, sind unterschiedlich. Das macht einen Unterschied, ob man in Bezirk A oder in Bezirk B beispielsweise groß wird. Deshalb kann man auch nicht automatisch davon ausgehen, dass Lehrkräfte diese Elternperspektive automatisch einnehmen können, auch nicht dann, wenn sie selbst Eltern sind. Dafür sind die Lebensrealitäten von Familien einfach zu unterschiedlich. Diesen Unterschieden müssen Schulen aber gerecht werden und hierfür braucht es die Einbeziehung der Perspektiven der Eltern sowohl im schulischen Alltag als auch in der Schulentwicklung. Alle Berliner Schulen haben deshalb gemeinsame Arbeitsgrundlagen wie beispielsweise Rahmen, Lehrpläne oder Stundentafeln. Alle Schulen sind aber genauso verpflichtet, sich im Rahmen der sogenannten eigenständigen Schule auf ihre Schülerinnen und Schüler und deren Eltern auszurichten. Und hier kommen Elternvertreterinnen und Elternvertreter ins Spiel, also du. Was macht eine Elternvertreterin oder ein Elternvertreter eigentlich? Um es von Beginn an zu klären, du bist nicht fürs Backen von Kuchen auf Schulfesten zuständig und auch nicht das Elternsekretariat der Klassenleitung. Elternvertretende vertreten die Interessen und Perspektiven von Eltern. Selbstverständlich kannst du einen Kuchen fürs Schulfest backen. Du kannst unbedingt auch im Förderverein aktiv mitarbeiten und du sollst mit deiner Klassenleitung auch unbedingt gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Aber finde mit ihr zusammen raus, wie ihr eure Zusammenarbeit auf Augenhöhe organisieren könnt, damit du deinen Teil der Aufgabe, also die Vertretung von Elterninteressen und Elternperspektiven und die Mitarbeit an der Schulprogrammarbeit im Sinne der Elternschaft erledigen kannst. Grundlage dafür ist zu erkennen, dass Elternvertretung, Kuchenbacken und Mitarbeit im Förderverein einfach mal verschiedene Aufgabenbeschreibungen sind. Gleich vorweg, ich bin Elternvertreter in Berlin und verlinke die Rechtsgrundlagen, auf die ich mich hier beziehe, in den Shownotes. Insofern ist es das Berliner Schulgesetz. Ich gehe aber davon aus, dass das, was ich hier mitgeben möchte, auch von Eltern in anderen Bundesländern anwendbar ist. Im Zweifel guckt einfach nochmal in eure regionalen Schulgesetze. Es gibt keinen einheitlichen und abschließenden Aufgabenkatalog für Elternvertretende. Die Aufgaben und Rechte ergeben sich aus den Aufgaben der Gremien, jetzt klingt es wieder so ein bisschen nicht stellst, in denen Elternvertretende aktiv sind und durch die Schnittstellen zu den anderen schulischen Gremien von den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern sowie aus der Zusammenarbeit mit der Klassenleitung und der Schulleitung. Die zwei wesentlichen, konkreten und schulgesetzlich festgehaltenen Vorgaben für Elternvertretende. Punkt 1, du lädst zu Elternabenden ein und leitest diese Elternabende auch. Punkt 2, du nimmst an den Sitzungen der Gesamtelternvertretung und deren Wahlen teil. Wie du das machst und mit welcher zeitlichen Intensität und inhaltlichen Tiefe ist dir überlassen. Insofern erzähle ich hier von meinen Erfahrungen und gebe Tipps, kann aber keinen verbindlichen Aufgabenkatalog übergeben, eben weil es diesen nicht in der Form gibt. Steigen wir ein, der Elternabend. Du organisierst den Austausch mit und unter den Eltern deiner Klasse. Das machst du insbesondere auf Klassenelternabenden. Wichtig, wie gesagt, zu den Elternabenden lädst du als Elternvertreterin oder Elternvertreter ein und bist auch für die Sitzungsleitung zuständig. Elternabende sind, wie es der Name schon sagt, die Veranstaltung der Eltern. Lehrkräfte sollten unbedingt dabei sein, sie sind aber rechtlich betrachtet Gäste mit beratender Stimme. Wenn du jetzt überrascht bist, lass dich davon bitte nicht verunsichern. Selbst viele Lehrkräfte und teilweise auch Schulleitungen wissen das nicht. Es ist aber im Berliner Schulgesetz eindeutig so geregelt und der ergibt ja so auch Sinn, dass ihr sozusagen Herr in eurer eigenen Veranstaltung seid. Ich packe den Link, wie gesagt, in die Shownotes. Die Termine für die Elternabende legst du im Einvernehmen mit deiner Klassenleitung fest. Idealerweise besprichst du vor dem Elternabend mit deiner Klassenleitung, welche Themen sie ansprechen und worüber sie informieren möchte. Danach fügst du deine elternvertretenden Themen und die anderen Themen der anderen Eltern dazu und bastelst daraus eine Tagesordnung. Mein Tipp: Bitte deine Klassenleitung, die Informationssammlungen wie Terminübersichten, Materiallisten und so weiter vorab aufzuschreiben, sofern sie es nicht ohnehin bereits getan hat. Gleiches gilt für Informationen, also reine Informationen ohne Debattenbedarf, die du als Elternvertreterin oder Elternvertreter teilen möchtest. Diese Informationen können dann ohne Verluste an alle Eltern ausgegeben werden und es bleibt auch einfach mehr Raum für den eigentlichen Austausch beim Elternabend. Meetings, nachdem man sich denkt, boah, das hätte jetzt aber auch eine Mail sein können, kennen wir irgendwie alle auch schon aus unserem eigenen Job, die braucht man nicht auch noch nach Feierabend. Die Infos können dann auch an diejenigen Eltern problemlos weitergegeben werden, die beim Elternabend vielleicht nicht dabei sein konnten. Also ist definitiv ein Vorteil für alle Seiten. Besprich nach der Wahl mit deiner Klassenleitung, wie ihr eure Kommunikation miteinander gestalten möchtet und wie ihr jeweils erreicht werden möchtet. Ich habe in meinen Jahren als Elternvertreter Klassenleitungen erlebt, die lieber telefoniert haben, als zu schreiben. Und ich habe Klassenleitungen erlebt, die auf keinen Fall angerufen werden wollten, aber unkompliziert per E-Mail erreichbar waren. Die Elternvertretungsarbeit ist für euch ein Ehrenamt und für die Klassenleitung auch etwas, was neben ihrem eigentlichen Tagesgeschäft stattfindet. Insofern ist es sinnvoll, direkt am Anfang über Erreichbarkeitszeiten und Informationskanäle zu sprechen. Ihr solltet auch darüber sprechen, was ein Notfall sein kann, in dem von diesen Absprachen abgewichen werden kann und darf. Und innerhalb welcher Zeitfenster ihr jeweils mit Antworten rechnen könnt. Klingt banal, kann aber Missverständnissen vorbeugen. Sprecht direkt am Beginn eurer Zusammenarbeit auch über gegenseitige Wünsche und Erwartungen an die Zusammenarbeit und klärt einfach so weit wie möglich in dem Moment eure Aufgabenteilung schon mal. Klingt vielleicht ein bisschen formal, aber es hilft einfach dauerhaft gut zusammenzuarbeiten. Je mehr ihr direkt am Anfang eurer Zusammenarbeit klärt, umso entspannter und produktiver wird es einfach auch mittel- und langfristig und darauf kann man dann auch gut Vertrauen aufbauen. Klassenleitungen haben im Laufe ihrer Berufsjahre einfach mit verschiedenen Elternvertretungen zusammengearbeitet, sodass es auch für diese ein Kennenlernen und Neujustieren ist. Gebt auch euren Klassenleitungen die Zeit, sich auf euch einzustellen. Für mich, und das ist jetzt so ein Tipp, für mich hat sich als hilfreich erwiesen, ein- bis zweimal pro Jahr einen persönlichen Termin mit, Anführungszeichen, meiner Klassenleitung zu vereinbaren, um in dem Fall wirklich ohne explizite Tagesordnung zu gucken, was die Klassenleitung derzeit beschäftigt und im Gegenzug auch zu schildern, wie aus Elternvertretersicht die Stimmung in der Klasse im Moment ist. Diese Termine müssen nicht unbedingt länger als 30 Minuten sein, aber sie bieten Raum für einen informellen Austausch und verhindern auch, dass man einfach immer nur dann miteinander spricht, wenn gerade ein akutes Problem besteht. Der atmosphärische Mehrwert dieser Gespräche ist erheblich und Sie können sich auch gut an andere, ohnehin vielleicht vereinbarte Termine anschließen. So diese Gespräche zwischen Tür und Angel, wie man sie vielleicht noch aus der Kita kennt und wo sie auch gut möglich waren teilweise, funktionieren in der Schule einfach nicht so unkompliziert. Weshalb es wirklich hilfreich ist, Termine zu vereinbaren, Termine anzufragen. Mit einer meiner früheren Klassenleitungen saß ich beispielsweise regelmäßig nach Fach- oder Gesamtkonferenzen zusammen, an denen ich als Elternvertreter teilgenommen habe. Welche Aufgaben sollte eine Elternvertretung nicht übernehmen? Auch hier gibt es keine allgemeingültige Antwort, da die Ausgestaltung des Amtes im Gesetz nicht abschließend definiert wird und weil es im Idealfall darum gehen sollte, dass Elternvertretung und Klassenleitung gut zusammenarbeiten und ihre jeweiligen Kompetenzen zusammenbringen. Wovon ihr aber definitiv die Finger lassen solltet, ist jetzt wie gesagt mein Erfahrungswert, kommunikative Aufgaben, die bei der Schule bleiben müssen, auch wenn es im Zweifel für euch nur mal schnell eine Mail über den Verteiler wäre. Hierzu zählen beispielsweise Informationen zu Treffpunkten und Zeiten bei Klassenausflügen, Materialanforderungen durch die Schule, Belehrungen und generell alle Angelegenheiten, die die Verwaltung der Klasse betreffen. Bei diesen Themen braucht es eindeutige Informationswege und die können in diesen Fällen eigentlich nur von der Klassenleitung ausgehen und sollten es auch. Wenig wäre beispielsweise problematischer, als wenn Klassenleitung und Elternvertretung unterschiedliche Treffpunkte und Zeiten für einen Wandertag kommunizieren. Wann laden Klassenleitungen zu Elternabenden ein? Immer dann, wenn eine Lerngruppe neu gebildet wird und es deshalb noch keine Elternvertretung gibt. Das sind im Berliner Schulsystem regulär die ersten Klassen der Grundschulen, die fünften Klassen an grundständigen Gymnasien, die siebten Klassen an allen weiterführenden Schulen sowie der Beginn der Kursphase der gymnasialen Oberstufe. Alle anderen Elternabende liegen, wie eben schon erzählt, in der Verantwortung der Elternvertretung. Eine oft diskutierte Frage: Darf eine Schule Elternabendtermine zentral festlegen? Ein bisschen umstritten, aber rein rechtlich gesehen nicht, da die Termine ja, wie gesagt, von den Elternvertretenden zusammen mit den Klassenleitungen festzulegen sind. Faktisch passiert das aber ziemlich regelmäßig, da Schulen insbesondere am Schuljahresbeginn einfach sehr volle Kalender haben und die Elternabende in die Kalender integriert werden müssen. Beispielsweise hängen an den Terminen der Elternabende in der Folge auch die rechtzeitige Konstituierung der Gesamtelternvertretung und auch die Konstituierung der Schulkonferenz. Sprecht im Fall, dass der vorgegebene Termin ein Problem darstellt, einfach mit euren Klassenleitungen und sucht individuell nach einer Lösung. Wie oft muss ein Elternabend stattfinden? Als Elternvertreter oder Elternvertreterin musst du mindestens 3-mal im Schuljahr zum Elternabend einladen. Für mich hat sich als sinnvoll erwiesen, jeweils zum Schuljahresbeginn, zur Zeit rund um die Halbjahreszeugnisse und dann nochmal zum Schuljahresende einzuladen. Bei besonderen Besprechungsbedarfen kannst du natürlich auch jederzeit zwischendurch einladen. Die Vorgabe von 3 Elternabenden im Jahr ist eine Mindestvorgabe, von der du aber jederzeit nach oben abweichen kannst. Elternabende finden regulär als Präsenzveranstaltung statt. Es ist aber sinnvoll, sich einmal grundsätzlich darüber auszutauschen, ob ihr euch als Klasse im Fall von dringenden Ausnahmen auch digital zusammenschalten wollt. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, sollte aber wie gesagt aus meiner Sicht eine Ausnahme bleiben. Noch ein Tipp, vereinbart in der Klasse die Maximallänge von Elternabenden vorher innerhalb der Klasse. Es hilft euch bei der Sitzungsleitung und gibt auch allen Eltern ein Gefühl dafür, dass man die eigenen Rede- und Diskussionsbeiträge einfach mit Rücksicht auf die anderen anwesenden Eltern auf das für alle Relevante beschränken sollte. Nach meiner Erfahrung sollte so ein Klassenelternabend nicht länger als 90 Minuten dauern. 60 Minuten als Regeldauer sind eigentlich ein gutes Zeitfenster, sofern nicht größere Themen wie Klassenfahrten oder Ähnliches besprochen werden müssen. Tiefergehende und individuelle Problemstellungen sollte man aus der Tagesordnung rausmoderieren oder aus der Diskussion rausmoderieren und ein persönliches Gespräch jenseits des Elternabends anbieten. Häufig gestellte Frage: Müsst ihr ein Protokoll anfertigen? Nein. Die Protokollpflicht gilt zwar für alle schulischen Gremien, die Elternabende fallen aber nicht darunter. Es kann aber natürlich durchaus Sinn ergeben, dass ein Elternteil das Besprochene mitschreibt und hinterher nochmal an alle verschickt. Meine Empfehlung, selbst die Sitzung leiten und ein Protokoll schreiben, kann man machen. Wenn man das voneinander trennt, dann ist das aber immer sehr, sehr hilfreich. Was gehört in die Tagesordnung? Es gibt für die Elternabende keine Vorgaben jenseits der Wahlen am jeweiligen Schuljahresbeginn. Nach meiner Erfahrung sind folgende 6 Punkte sinnvoll. Punkt 1, Bestätigung oder kurzfristige Anpassung der vorgeschlagenen Tagesordnung. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, wird die Tagesordnung mit der Einladung verschickt. Das ist dann eine vorgeschlagene Tagesordnung. Es kann aber natürlich immer sein, dass dann zwischen Einladung und dem Elternabend noch ein Thema mit dazukommt. Wenn das besprochen werden soll, solltet ihr das am Anfang der Sitzung gleich mal ganz kurz thematisieren und sagen, nehmen wir mit rein oder nehmen wir nicht mit rein. Punkt 2, Informationen und Themen der Klassenleitung. Hatte ich eben schon was dazu gesagt, gebt der Klassenleitung den Raum, die Klasse A zu informieren und B auch einfach mal zu fragen, ob es einen Gesprächsbedarf mit der Klassenleitung gibt. Dafür ist ja der Elternamt natürlich auch da. Punkt 3, aktuelle Themen aus dem Klassenverband. Fragt hierzu unter den Klasseneltern, ob es Themenwünsche gibt. Ich verfahre immer so, dass ich zuerst zusammen mit der Klassenleitung den Termin des Elternabends festlege, dann die Elternschaft über den Termin informiere, in dem Zug Themen erfrage bei den Eltern und den Eltern eine Rückmeldungsfrist setze. Nach Ablauf der Frist verschicke ich die Einladung mit der vorgeschlagenen Tagesordnung. Mein Tipp für die E-Mail: benennt direkt im Betreff den Begriff Elternabend, das Datum, die Uhrzeit und den Ort. Alles in den Betreff rein. Ihr macht es damit allen, die kurz vor dem Elternabend auf dem Weg zur Schule nochmal ihre E-Mails durchforsten, um Ort und Zeit der Veranstaltung nachzuschlagen, das Leben deutlich leichter. Zwischen der, ich nenne sie jetzt mal Save the Date Mail, in dem erstmal nur über den Termin informiert wird und Themen abgefragt werden, und der Einladung sollte mindestens eine Woche liegen. Zwischen der Einladung und dem Elternabendtermin sollte dann nochmal mindestens eine Woche liegen. Punkt 4, die Besprechung zur Klassenkasse. Diesen Punkt setze ich in der Regel einmal im Jahr auf die Tagesordnung, idealerweise am Schuljahresanfang. Zum Thema Klassenkasse gibt es hier in Kürze nochmal eine Extrafolge. Punkt 5, die Wahl der Elternvertretenden und der Klassenkonferenzvertretenden der Eltern. Dieser Punkt gehört regulär auf die Tagesordnung des ersten Elternabends im Schuljahr. Die Amtszeit von Elternvertretenden endet mit der Wahl der Nachfolgerin oder des Nachfolgers oder mit dem Ausscheiden von Elternvertretenden aus der Schulgemeinschaft, beispielsweise durch Wegzug. Ihr wählt jährlich 2 Elternvertretende sowie bis zu 4 stellvertretende Elternvertretende sowie 2 Vertretende für die Klassenkonferenz. Diese Wahlen, ist wichtig, müssen in getrennten Wahlgängen stattfinden, da es verschiedene Ämter sind. Punkt 6. Sonstiges. Hier ist noch der Raum für kurze Informationen oder Aufrufe. Man könnte den Tagesordnungspunkt auch "Hat noch jemand was loszuwerden?" nennen. Der Tagesordnungspunkt soll ein bisschen thematische Flexibilität ermöglichen, er ist aber eigentlich kein Punkt für neuerliche Debatten. Idealerweise sollte er nicht mehr als 5 Minuten in Anspruch nehmen. Häufig diskutierte Frage: Braucht ihr einen Elternchat? Antwort von mir: Das müsst ihr für euch einfach als Klasse aushandeln. Ich habe als Klassenelternvertreter immer darauf bestanden, dass ich keine Chats anlege, weil ich meine Arbeit als Elternvertreter lieber per E-Mail organisiere. Ich halte das bei den eigentlichen Elternvertretungsaufgaben einfach für deutlich effizienter und so erreicht man auch diejenigen Eltern, die den gewählten Messenger-Dienst nicht nutzen. Ein Klassenchat kann aber durchaus Sinn ergeben, wenn es darum geht, sich, insbesondere in Grundschulklassen, kurzfristig mal Fotos von Hausaufgaben schicken zu lassen. Das zu organisieren ist aber keine zwingende Aufgabe von Elternvertretenden und man kann Aufgaben innerhalb einer Klasse natürlich auch aufteilen. Klassenchats erfordern auch immer eine gewisse Disziplin von allen, damit sie nicht in wildes Spamming umschlagen. In jedem Fall solltest du dich als Elternvertreterin oder Elternvertreter bemühen, möglichst umgehend nach Bildung der Klasse eine vollständige Kontaktliste zu erstellen. Die Schule darf die Kontaktlisten der Eltern aus Datenschutzgründen nicht an die Elternvertretenden rausgeben. Du bist also selbst in der Verantwortung. Mein Tipp: Gib beim Elternabend am besten einen Zettel rum, auf dem alle Anwesenden ihren eigenen Namen, den Namen des Kindes, ihre E-Mail-Adresse und gegebenenfalls ihre Telefonnummer notieren. Und dann viel Erfolg beim Zusammentragen der noch fehlenden Kontakte. Gleiche die Liste idealerweise einmal im Rahmen des jeweiligen ersten Elternabends im Schuljahr ab und halte sie aktuell. Den von mir genutzten, selbst erstellten Bogen packe ich als PDF zum Download in die Shownotes in dieser Folge. Eurer Klassenleitung tut ihr möglicherweise einen Gefallen, wenn ihr dieser eine Kopie der jeweils aktuellen Liste gebt. Wie ich vorhin gesagt habe, gibt es kommunikative Aufgaben, die die Klassenleitung nicht an die Elternvertretung delegieren kann oder sollte. Wenn sie dann aber selbst eine Übersicht beispielsweise aller E-Mail-Adressen hat, kann sie selbst unkompliziert damit arbeiten, ohne sich es durch das Sekretariat der Schulleitung erstellen lassen zu müssen. Geteiltes Wissen ist an dieser Stelle definitiv doppeltes Wissen. Was machen Elternvertretende in der Gesamtelternvertretung? Als Elternvertretende organisiert ihr nicht nur die Elternabende und die Zusammenarbeit mit der Klassenleitung, sondern ihr seid qua Amt auch Mitglieder der Gesamtelternvertretung eurer Schule. In dieser treffen sich mindestens 4-mal im Jahr alle Elternvertretenden der Schule, um aktuelle Themen zu beraten und an der Schulprogrammarbeit mitzuwirken. Ihr vertretet die Interessen eurer Klassenelternschaften in den Debatten der Gesamtelternvertretung und sorgt für einen Informationsfluss aus der Gesamtelternvertretung in die Klassenelternschaft hinein und natürlich auch andersrum. Ihr bestimmt den Kurs eurer Schule als Gesamtes mit. Sinnvollerweise informiert die Schulleitung die Gesamtelternvertretung regelmäßig über aktuelle Entwicklungen und nimmt an den Sitzungen auch beratend teil. Aber was ist eigentlich das Interesse der Eltern meiner Klasse? Viele Elternvertretende tragen sich mit dieser Frage in den Debatten der Gesamtelternvertretung und sind deshalb manchmal auch unsicher, wie sie abstimmen sollen oder dürfen. Gerade dann, wenn die Diskussionen und Themen in der Gesamtelternvertretung ein bisschen komplexer werden und nicht mehr eindeutig zu beantworten sind. Hierzu einfach ein paar Erfahrungen, Gedanken und Tipps von mir. Punkt 1. Es gibt nicht das Elterninteresse. Eltern sind genauso wie alle Menschen verschieden und leben in verschiedenen Umständen. Hinzu kommt, dass Schulen, Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Altersgruppen beschulen und dass auch dadurch unterschiedliche Interessen bestehen. Siebtklässler haben beispielsweise andere Perspektiven und Themen als Zwölfklässlerinnen und Zwölfklässler. Und am Ende muss die Schule dann auch allen so gerecht werden können wie möglich. Gremien arbeiten bei Beschlussfassung mit Mehrheiten. Ich fand es aber persönlich immer sinnvoller, vor der Beschlussfassung nicht nach Meinungen, sondern nach Motiven zu fragen. Wenn in der Gesamtelternvertretung beispielsweise diskutiert werden soll, ob der Unterrichtsbeginn auf 9 Uhr verschoben werden soll, hilft der Beratung wenig, auf der Klassenebene nur abzustimmen, ob man 8 Uhr oder 9 Uhr besser fände. Hilfreicher kann einfach mal die gestellte Frage sein, welche Auswirkungen es für die Familien eurer Klasse hätte, würde der Unterrichtsbeginn auf 9 Uhr verschoben. Nehmt euch auf den Elternabenden die Zeit für einen solchen Austausch und hört euch die vorgetragenen Punkte an. Ruft Eltern gegebenenfalls auch mal zwischen den Elternabenden an und sprecht mit ihnen. Es gibt ja auch einfach, ich sag mal, ein bisschen introvertiertere Eltern, die sich nicht trauen, in einer Gruppe zu sprechen, wo man aber weiß, die haben da bestimmt eine Meinung zu. Und entweder melden sie sich sowieso von sich aus oder man hakt einfach mal freundlich zwischendurch nach. Mensch, wie ist denn das bei euch? Wie seht ihr das? Ich finde es auch tatsächlich hilfreicher, statt von Interessen, von Perspektiven zu sprechen. Die Leitfrage, was ist die Perspektive von Eltern auf das Thema XY, führt in Beratungen oft zu schnelleren und differenzierteren Ergebnissen als die Frage, was die unterschiedlichen Interessen von Eltern sein könnten. Punkt 2. Du darfst abstimmen. Das Mandat als Elternvertreterin oder Elternvertreter ist ein freies Mandat, das an Aufträge nicht gebunden ist. Du brauchst nicht für jede Beratung in der Gesamtelternvertretung eine intensive Debatte in der Klassenelternschaft davor. Und für eine Abstimmung in der Gesamtelternvertretung benötigst du auch kein gesondertes Mandat aus der Klassenelternschaft. Nach meiner Erfahrung reicht es den meisten Eltern auch, wenn sie von ihren Elternvertretenden über aktuelle Entwicklungen und Entscheidungen auf dem Laufenden gehalten werden. Wenn ihr unsicher seid, besprecht das in euren Klassen und stellt die Frage, was die Eltern in der Klasse sich eigentlich von euch als Elternvertretung wünschen. Wenn du dich einfach regelmäßig mit deiner Klassenelternschaft austauschst, entwickelst du auch irgendwann ein Gespür für die Stimmungs- und Motivlagen in deiner Klasse. Das sind jetzt hier gerade eine ganze Menge Informationen, aber Elternvertretung ist ein Langstreckenlauf. Wenn du das eine Weile machst, dann entwickelst du auch Routinen und Sicherheit. Es ist nur am Anfang eigentlich wirklich viel. Wenn du dennoch das Gefühl hast, nicht abstimmen zu können, dann melde das in der Gesamtelternvertretung zurück und bitte um eine Verschiebung der Beschlussfassung. Insbesondere größere Projekte befinden sich aber auch immer auf so langen Zeitschienen, dass es auch immer irgendwann die Möglichkeit gibt, das Thema vorher auf einem Elternabend zu besprechen. Noch eine wichtige Frage, welche Voraussetzungen muss man eigentlich mitbringen, um Elternvertreterin oder Elternvertreter werden zu können? Ganz einfach, man muss ein minderjähriges Kind in einer Klasse der Schule haben. Besondere Kenntnisse sind keine Voraussetzung, aber es ist sinnvoll, themenbezogen einfach mal ins Schulgesetz zu schauen oder sich beraten zu lassen. Petra hat mich vor der Aufzeichnung dieser Episode angeschrieben und wollte wissen, ob man auch als introvertierte Person Elternvertreterin werden kann. Die einfache Antwort, ja, unbedingt. Sicherlich fällt es extrovertierten Personen leichter, sich in Versammlungen zu äußern, aber wirklich schlau wird man als Gremium und auch als Schule erst, wenn verschiedenere Charaktere ihre Gedanken einbringen können. Am Ende müssen die schulischen Gremien Lösungen finden, die allen gerecht werden, und dazu zählen insbesondere natürlich auch introvertierte Menschen. Wenn ihr euch nicht traut, in der in Anführungszeichen großen Runde zu sprechen, dann nutzt die Gelegenheit und kontaktiert euren Gesamtelternvertretungsvorstand mal zwischen den Sitzungen telefonisch oder per E-Mail und bringt eure Position zu Gehör oder aufs virtuelle Papier. Die Sitzungsleitung auf den Elternabenden könnt ihr euch teilen, wenn ihr euch das nicht zutraut. Ihr seid ja sowieso mindestens zu zweit plus etwaige Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Generell kann es sinnvoll sein, dass sich die Elternvertretenden und die stellvertretenden Elternvertretenden auf eine Arbeitsteilung verständigen. Man kann die Stellvertretung als bloße Abwesenheitsvertretung definieren. Ich kenne aber auch Beispiele, in denen die Stellvertretenden die Klassenelternarbeit übernommen haben und die Hauptvertretenden, in Anführungszeichen, sich um die Teilnahme an den Sitzungen der Gesamtelternvertretung gekümmert haben. Ihr seid diesbezüglich sehr frei in der Gestaltung. Wichtig ist aber, von der Gesamtelternvertretung werden die Entsandten der Elternvertretung für die Schulkonferenz und die weiteren Gremien gewählt. In diesen Wahlen sind nur die Hauptvertreter wählbar, nicht die stellvertretenden Elternvertretenden. Wenn ihr also in die weiteren Gremien gewählt werden wollt, wie beispielsweise die Schulkonferenz oder die Fachkonferenzen, müsst ihr das bei den Wahlen in der Klasse unbedingt berücksichtigen. Ebenso solltet ihr in der Gesamtelternvertretung klären, ob stellvertretende Elternvertretende auch dann an den Sitzungen der Gesamtelternvertretung teilnehmen dürfen, wenn die beiden Hauptvertretenden anwesend sind. Ich habe das meiner Gesamtelternvertretung in meinen Schulen immer vorgeschlagen und wir haben uns auch immer darauf verständigt. Wichtig ist dann nur zu wissen, dass pro Klasse in Abstimmungen nur 2 Stimmen maximal abgegeben werden können, selbst wenn 3 oder 4 Personen aus der Klasse anwesend sind. In den kommenden Folgen werde ich auf Teilaspekte der heutigen Folge nochmal eingehen. Danke, dass ihr reingehört habt, und lasst euch von der Menge der Infos jetzt bitte nicht verunsichern. Man kann sich da nach und nach reinfinden, ihr seid mit den Themen definitiv nicht allein, und wenn man den Dreh mal raus hat, kann man wirklich was Gutes für die eigene Schule bewirken. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gern. Ich greife sie dann in einer der kommenden Folgen auf. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Abo da und hört gern auch in den anderen Folgen rein. Eine Übersicht aller Folgen und Themen findet ihr auf www.marcofechner.de. Herzlichen Dank und bis bald.